guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen heute jetzt Gottes Wort betrachten darf. Über die Faschingstage findet ja immer diese FAT-Alternativ, also Faschings-Alternativtage statt in Meschstätte. Und das Thema dieses Jahr war Faith Beats Fear. Vertrauen, Glauben besiegt Angst. Und die Israeliten, die hatten Angst. Die waren besiegt worden. Und die Sieger haben die Menschen aus Israel ins Babylonische Reich verschleppt. Sozusagen zwangsumgesiedelt wurden sie. Babylon war eine Weltstadt. Prachtstraßen, herrliche Stadttore, Königspaläste, großartige Parkanlagen. Babylon war das New York des Altertums, könnte man sagen. Selbst heute staunen wir noch über die Pracht Babylons. Wir nennen diese hängenden Gärten von Babylon eines der sieben antiken Weltwunder. Vor der Kulisse dieser Stadt, der Superlative, sehen wir aber ein anderes Bild. An einem der Wasserkanäle, die die Stadt umgeben und die die Wüste in ein fruchtbares Paradies verwandeln, sitzt eine kleine Gruppe Menschen. Schweigend sitzen sie da. Sie sind fremd hier. Sie gehören hier nicht hin. Sie sind hier falsch. Sie gehören zum Volk des wahren Gottes. Ihn wollen sie anbeten, ihm wollen sie Lieder singen. Die Lebensfreude der großen Stadt ist für sie weit weg. Und scheint sie auch nicht zu erreichen. Einer von denen erinnert sich, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in einem fremden Land? Verschleppt, fern der Heimat, Jerusalem und der Tempel liegen in Trümmern. Die Zukunft ist finster. Wie kann man da noch fröhlich sein? Wie kann man da noch Glaubenslieder singen? Viele verzweifeln und sagen, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. In diese Situation hinein spricht der Predigttext heute. Er steht in Jesaja Kapitel 40. Ich lese ab Vers 26. Jesaja 40, Abvers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fällt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer strauchen und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Müde und matt, ja, das waren sie, dort in Babylon. Der Glaube war versiegt. Wir sind verloren, denken sie. Und was ist mit den großen Prophezeiungen? Wir, das Volk Gottes, können wir das nachempfinden in unserem Leben? Es gibt Zeiten, da können wir Gott nicht mehr verstehen. Sicherheiten brechen weg. Wir hatten so lange Frieden in Mitteleuropa, das hat es noch nie zuvor gegeben. Ein ganz besonderes Geschenk. Und plötzlich klopft das Schreckgespenst des Kriegs an unsere Tür. Oder vielleicht auch die wirtschaftliche Lage. Wir haben einen guten Job, das Häusle, die Wohnung, das Auto, alles scheint in trockenen Tüchern. Und jetzt sehen wir, wie viele Betriebe die Türen schließen, und Menschen arbeitslos werden. Bei anderen ist das die Gesundheit, die plötzlich nicht mehr mitspielt. Oder Beziehungen zerbrechen. Menschen, mit denen man zusammenlebt, werden einem plötzlich fremd. Und Gott? Wo ist Gott bei all dem? Da kommen schwere Gedanken auf. Anscheinend kümmert sich Gott nicht mehr um mich. Er sieht nicht, wie es mir geht. Er zeigt mir keinen Weg, wie es weitergeht. Müdigkeit, Resignation, ausgelöst durch schwierige Lebensumstände, die scheinbar schicksalhaft auf unser Leben reinbrechen. Dabei war das bei dem Volk Israel gar nicht so schicksalhaft. Das Volk Israel in der Zeit der Könige, als es dem Volk gut ging und sie noch im eigenen Land waren, da spielte Gott immer weniger eine Rolle. Man ging vielleicht noch zu den Gottesdiensten, sonntags Bibelstunde unter der Woche. Man hält an Traditionen fest, doch man hat sich innerlich längst von Gott verabschiedet. Da gibt es plötzlich andere Dinge, die wichtiger wurden. Andere Dinge, die zum Götzen wurden. Vielleicht war es der Erfolg, das Geld, das sexuell ausschweifende Leben, die Macht. Die Armen wurden damals auch ausgenutzt. Man nahm sich, was man nehmen konnte. Die Menschen haben halt mal wieder Gott gespielt und gemeint, sie wüssten besser, was gut für ihr Leben ist. Ja, Gott selbst hat die Babylonier herbeigerufen. Im Hesekiel-Buch können wir das lesen. Er war aus seinem Tempel ausgezogen, also Hesekiel 11, sieht Hesekiel, wie Gott sich vom Tempel erhebt und verschwindet. Er war ausgezogen. Er konnte es nicht mehr mit ansehen, wie die Menschen in Israel seine Gebote mit Füßen traten und sich und ihre Beziehungen, ihr Leben zerstörten. Der Prophet Hesekiel sieht, wie sich die Herrlichkeit Gottes vom Tempel erhebt und abreißt. Und jetzt, in der Gefangenschaft, merken sie, was sie vorher mit Füßen getreten hatten. Und sie sind müde und hoffnungslos. Wir haben vorhin gesungen: Du bist treu, Herr, auch wenn ich versag. Ja, das ruft Jesaja denen zu. Oft kommt diese Müdigkeit und Resignation bei uns aber auch wie aus heiterem Himmel. Sie erfasst mich und bestimmen mein Lebensgefühl. Und dann gibt es auch in der heutigen Zeit die Müdigkeit, die den Glauben betrifft. Da war mal jemand voller Freude und Eifer dabei. Im Gottesdienst hat er kräftig gesungen, vielleicht sogar Musik gemacht, hat Gebete gesprochen, Jungschar geleitet. Aber jetzt geht das Beten nur noch mühsam. Bibellesen ist eher eine Qual. Die Motivation, in die Gemeinde zu gehen und die Gottesdienste besuchen, ist erlahmt. Das Neue Testament spricht in diesem Zusammenhang von Anfechtung, Zeiten, in denen uns Gott wie und sein Wirken weit weg erscheinen. Wohl jeder von uns kennt solche Zeiten, oder? Umso wichtiger ist es, dass wir uns das zu Herzen nehmen, was Jesaja hier seinem Volk zuruft. Gott lädt durch den Propheten Jesaja zunächst zu einem Blickwechsel ein. Seht weg von der Situation, die euch jetzt zu schaffen macht. Lasst hinter euch alles, was euch müde gemacht hat. Geht mal abends bei Nacht vors Haus und schaut in den Himmel. Da sehen wir die Sterne. Hebt eure Augen in die Höhe, sagt er, und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr her, und da spricht er von den Sternen, er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Lassen wir uns mitnehmen. Gehen wir hinaus, lernen wir neu, über die Größe Gottes zu staunen. Wenn ihr schon nicht über die Größe Gottes in eurem Leben staunen könnt, dann schaut doch in die Umwelt, sagt Jesaja. Lassen wir uns mitnehmen. Da ist deutlich, die Milchstraße zu erkennen und wir kommen in Staunen. Unser Sonnensystem ist eingebettet in diese Milchstraße und auch diese Milch mit 100 Milliarden anderen Sonnen, schätzt man. Und man vermutet, es gibt etwa nochmal 100 Milliarden solche Milchstraßen wie unsere Galaxie, wie unsere Milchstraße. Wer hat dies geschaffen? Fragt Gott. Ich bin es, der alles geschaffen hat. Ich kenne jede einzelne dieser Galaxien, jede Sonne und nenne die Planeten mit Namen. Sie durchlaufen ihre Bahn, wie ich es will. Seht ihr meine Macht? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und matt. Wir werden müde und matt. Überblickt ihr den Weg, der vor euch liegt, bis an sein Ende? Ich kann ihn überblicken. Was uns Gott vor Augen führt, lässt sich zusammenfassen in den einfachen Worten des Kinderliedes. Weißt du, wie viele Sternlein stehen dort im blauen Himmelszelt? Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehlet. Und später, kennt auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb. Vielleicht sagt ihr jetzt, ach, kann man das heute noch fragen oder sagen, dass da ein Gott hinter der Schöpfung steckt? Das ist ja eine sehr kritisch diskutierte Frage. Alles ist doch irgendwie von selbst entstanden. Wir brauchen dazu doch keinen Gott. Aber ich kann euch beruhigen, auch in der Wissenschaft ist das nicht so groß in Frage gestellt. Werner Heisenberg, einer der Mitbegründer der modernen Physik, der sagte einmal, der erste Schluck aus der Naturwissenschaft, aus dem Becher der Naturwissenschaft, macht atheistisch. Wir meinen, wir können alles selbst erklären. Wir meinen, wir brauchen Gott nicht mehr. Aber er fährt fort, doch im Grund des Bechers wartet Gott. Nein, je tiefer die Wissenschaft bohrt, je mehr die Wissenschaft entdeckt, umso größer wird das Staunen über die Präzision und Schönheit, die in der Schöpfung liegt. Sir Fred Hoyle ist ein bewusster Atheist und er hat den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung einer Naturkonstante und einer Feinabstimmung in der Atomphysik. Und er sagt später, das ist alles eine abgekartete Sache. Er möchte das Wort Gott nicht in den Mund nehmen, deshalb sagt er, da steckt eine Superintelligenz dahinter. Ja, auch in der Wissenschaft gehen wir davon aus, dass da einer dahinter steht. Und Gott erinnert sein Volk, das da in diesem Tal steckt. Gott erinnert seine Gemeinde, die da in einem dunklen Tal steckt, daran, schaut auf mich, macht einen Blickwechsel weg von dem, was euch Not macht, hin zu mir, der Nöte lösen kann, der Probleme lösen kann. Und wie sollen wir das tun? Indem im Vers 31 sagt er, die auf den Herrn harren, also er sagt ja, die Männer werden müde, also Männer sind eher das starke Geschlecht, sagt man ja so, ja, und die werden müde und matt, Jünglinge fallen und strauchen und fallen, oder ist gerade andersrum, wir Menschen werden müde. Aber, und jetzt kommt ein großes aber die auf den Herrn harren. Also der erste Punkt, wende deinen Blick weg von dem, was dich belastet, was deine Probleme sind, was dir so übermächtig groß erscheint, von deiner Müdigkeit auch. wende deinen Blick hin zu dem auf den Herrn. Und er nimmt hier ein Verb, die auf den Herrn harren. Ja, dieses Wort harren benutzen wir im normalen Sprachgebrauch nicht jeden Tag vermutlich. Ja, beharrlich sein schon eher. Ja, wenn jemand beharrlich ist, wenn jemand dranbleibt. Wir sind dazu eingeladen, auf diesen Herrn zu harren. Harren meint kein ungeduldiges Warten, sondern der Wortstamm im Hebräischen, der kommt von einer gespannten Schnur. Ja, diese Anspannung, bevor etwas losbricht. Ja, man könnte, wie beim Pfeil und Bogen, wenn diese Sehne angespannt ist, dieses Spannen, ja, der Pfeil ist eingelegt, die Sehne ist gespannt, man wartet nur noch auf den Moment, wo es losgeht. Harren heißt, erwartungsvoll gespannt zu harren. Oder diese Anspannung bei der Knospe, jetzt im Frühling sehen wir es, ja, diese Blütenknospe, dieses, ja, da ist Spannung drin und dann kommt ein warmer Tag und plötzlich bricht es auf. Es geht auf und die Blüte blüht. Also dieses erwartungsvolle, gespannte auf Gott harren. Das hat etwas auch damit zu tun, ich setze mein Leben dann auf diese Karte. Ich fand klasse, Silas, das hat super gepasst vorhin, was du gesagt hast im Teamkreis, habt ihr das Thema gemacht, ich glaube an Gott oder ich glaube Gott. Ich vertraue dem, was er zu mir sagt. Und er sagt, schau weg von deinen Problemen, schau auf mich. Ich lebe also auf ein Ziel zu, wenn ich harre. Ich erwarte ein Wirken Gottes in meinem Leben. Es gibt eine Zusage, aber das Ereignis ist noch nicht eingetreten. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Harren auf was? Auf den Herrn. Und da müssen wir auch noch mal ein bisschen einhaken. Ja, wir harren so oft darauf, dass ich wieder Kraft bekomme und ich wieder loslegen kann und ich wieder wirken kann. Vielleicht ist das gar nicht die Aufgabe, sondern dass wir einfach mal Gott sein lassen und ihn wirken lassen in unserem Leben. Harren auf den Herrn, auf den ewigen Gott warten, der den Kosmos und die Enden der Erde geschaffen hat. Und er fragt uns, ich kann die Planeten in ihrer Bahn halten. Und du meinst, ich kann dein Problem nicht lösen? Und Jesus, und die Bibel sagt es an vielen Stellen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt er. Psalmschreiber wird ihm von Gott gesagt. Oder Jesus sagt wieder in Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage. Etwas später im Jesaja-Buch lässt Gott dem Volk ausrichten, ich habe euch lieb. Also es ist mehr als nur, ich werde euch helfen, weil ich irgendwann mal euch ein Versprechen gegeben habe. Nein. Obwohl ihr untreu wart, wie wir vorhin gesungen habt, obwohl ich euch bestrafen musste, habe ich euch trotzdem noch lieb. Jesaja 43, Vers 4. Ich will kommen und dich zu mir nehmen, damit du bist, wo ich bin, sagt Jesus in Johannes 14. Also, wir haben Grund zu harren. Wir haben Grund darauf, ja, wir harren nicht auf leere Worte, sondern wir harren auf einen, der es auch versprochen hat. Und Jesaja verwendet jetzt das Bild von einem Adler. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das Harren auf Gott, das gleicht wie dieser Mauserung eines Adlers. In der Mauser, da wechselt sich das Fell, das Federkleid vom Adler. Ja, es ist eine schwierige Zeit, das Fliegen ist schwierig. Dieses Durchgangsstadium kostet Kraft. Keine Höhenflüge sind da möglich, sondern eher eine Zeit im Nest. Oft erfahren auch wir in unserem Leben Phasen und in der Gemeinde Phasen wie eine Mauser beim Adler. Ein Durchgangsstadium, durch das wir erschöpft, durcheinandergebracht, müde, abgespannt, niedergeschlagen gehen, aber verwandelt daraus hervorgehen. Gerade Zeiten, die uns zwingen, runterzukommen, im Nest zu hocken, sind oft Zeiten der Erneuerung. Da wachsen uns wieder Flügel. Es ist so wie beim Grashalm. Ich weiß nicht, kennen Sie das? Das Gras, ja, das wächst ja als Unkraut bei uns im Garten. Ja. Das wächst und so ein Grashalm, der ist ja recht dünn. Aber der hat immer so nach ein paar Zentimeter kommt dieser Knoten. Und der normale Grashalm, das wächst, da kann man fast zuschauen, extrem schnell. Und dann kommt plötzlich so eine Wachstumspause, ja, wenn sich dieser Knoten bildet. Aber dieser Knoten, der gibt später dem langen Grashalm den Halt, die Stabilität. Ohne diesen Knoten würde der längst umknicken. Vielleicht brauchen wir manchmal solche Phasen, solche Wachstumsknoten, solche Phasen, wo wir wieder runterkommen, wo wir von uns wegschauen lernen und auf Gott hinschauen lernen. Auf diesen Gott, der auch zu Paulus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weil Paulus sich nicht beklagt, aber Gott doch mehrfach darum bittet, ihm eine Last, eine Einschränkung wegzunehmen, eine Schwachheit wegzunehmen. Und dann sagt er, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir vermuten, oder man vermutet, dass da jetzt nicht von einem Adler, wie wir die Adler kennen, die Rede ist, sondern eher von Geiern. In Israel gibt es eigentlich keine Adler, aber da gibt es diese Gänsegeiern. Dort ist es noch extremer. Die sind auch riesige Vögel. Ja. Und die haben nicht die Kraft, vom Boden wegzufliegen. Ja? Sondern die können, wenn sie ein bisschen erhöht sind, können die ihre Flügel ausbreiten, 2-3 Flügelschläge, und dann segeln die und suchen sich einen Aufwind. Und wenn dieser Aufwind kommt, werden sie nach oben getragen, ganz weit nach oben. Wenn sie aber keinen finden, wenn sie den verpassen, dann können sie aus eigener Kraft nicht nach oben fliegen. Man sieht das manchmal, habe ich mir sagen lassen, bei einer Falknerei, wenn man so Geier fliegen lässt und die fliegen dann und finden keinen Aufwind, dann müssen die landen und die müssen zurücklaufen. Ja, die können nicht mehr losfliegen. Gleichen wir nicht oft auch so einem Gänsegeier, einem flügellahmen Adler, der es versäumt, den Aufwind zu finden? An Ostern kam ein mächtiger Aufwind, diese Kraft Jesu. Jesus Christus wird aus dem Grab wie ein Adler erhoben, stand auf vom Tod. Seine Auferstehung, der Blick, dass es etwas gibt, was über den Tod hinausgeht, gibt uns Kraft und gibt uns Aufwind. Wir bekommen neue Kraft durch seine Kraft, durch diesen Aufwind. Es sind nicht unsere Flügel und es ist nicht auch unser Können und unsere Kraft, die uns nach oben trägt. Es ist dieser Aufwind, die Kraft Gottes, die uns nach oben trägt. Wir heben die Augen auf zu dem Herrn und zu seiner Größe. Also mir hat mal jemand gesagt, ich soll keine Predigt enden lassen, ohne dass es irgendwie konkret wird. Und ich bitte euch deshalb mal, überlegen wir uns, wo sind denn die Punkte, auch vielleicht in meinem Leben, wir können nach der Predigt vielleicht, da gibt es ja meistens Gebetsgemeinschaft bei euch noch, dass wir da einen kurzen Moment der Stille halten, ja, und uns überlegen, ja, wo sind denn meine Punkte? Wo ich vielleicht wieder wegschaue von dem, was mir so groß und mächtig erscheint und mich niederdrückt und wieder neu lerne, auf Gott zu schauen. Wo sind die Punkte, wo ich mein Leben wieder ganz neu, diese Karte meines Lebens auf Gott setze und nicht auf mein eigenes Können? Er verspricht uns, wir bekommen neue Kraft, wenn wir auf ihn harren, wie Adler, und lassen uns tragen mit Flügeln in seinem Aufwind. Amen.